Wir hätten auf über 1500 Meter gehen müssen, da gibt es solche Fliegen nicht.
Ach, das wäre toll.
Irgendwann will ich mal zettelfrei sein. Aua. Mal gucken, wann das klappt. Willkommen zum Vitamin Berge Podcast, heute Episode 3, live vom Schienaberg mit Blick übers Hegau. Mein heutiger Gast kommt aus Konstanz, ist Familienvater, arbeitet grob gesagt im Marketing, ist Trailrunner und vor allen Dingen ganz wichtig, ein echter Hofer. Willkommen, Carsten Reichel.
Hi Robert, grüß dich.
Erzähl doch mal kurz, wer bist du, was machst du?
Tja, wie du schon gesagt hast, bin ein echter Hofer, komme also aus dem Bayernland oder eigentlich aus Franken. Mich hat es vor 7 Jahren hier am Bodensee verschlagen, beruflich seinerzeit. War dann hier eben unterwegs, habe die Berge schon immer geliebt, habe sie hier dann noch mehr lieben gelernt und seit Jahren hier auch als Trailrunner unterwegs, habe dann auch im Verein die Trailrunning-Abteilung übernommen, um da eben dann auch die ganzen Schulungen zu machen und das ganze Training auch mit hier zu veranstalten.
Jetzt könnte man ja sagen, hier, also jetzt sehen wir hier aufs Hegau, Schienaberg gehört glaube ich auch noch zum Hegau dazu. Konstanz, naja gut, da hat man ein paar Hügelchen. Ist das was anderes als in den Alpen laufen?
Ja, natürlich ist es was anderes. Aber Trailrunning ist halt nicht nur festgelegt auf die Berge, sondern Trailrunning bedeutet ja eigentlich, jetzt mal so grob auf Deutsch übersetzt, dass ich halt auf engem Faden, auf Trampelpfaden unterwegs bin. Und Trampelpfade können halt auch mal auf der Ebene sein. Das könnte genauso am Meer oben entlang sein. Das kann in Rügen, kann ich auch Trails laufen. Also das ist eigentlich egal. Natürlich sind die Mittelgebirgstrails, haben eine andere Herausforderung als die Alpentrails. Ich finde sie stellenweise sogar spannender, weil du halt nicht diese ewig langen Anstiege hast, sondern weil du halt immer dieses stetige Auf und Ab hast und immer wieder diese Forderung für deinen Körper hast, dass du halt immer wieder kurze, steile Anstiege, wieder Abstiege, wieder Aufstiege. Also du hast nie mal einen langen Downhill, wo man sich mal entspannen kann, sondern du hast halt immer dieses Auf und Ab, Auf und Ab.
Also so ungefähr wie auf unserer Lieblingsstrecke zwischen Wallhausen, Marienschlucht und Bodman. Die jetzt leider zwar gesperrt ist, aber da ist es ja quasi auch so, dass man entlang des Wassers hoch und runter, links, rechts,
genau.
Was nicht viele Höhenmeter macht, aber doch extrem anstrengend ist.
Ach, na ja, also auf den 20 Kilometern hast du auch 900 Höhenmeter. Also das, okay. Da gibt es genügend alpine Strecken, die da auch mit reinrutschen.
Trailrunning gibt es auch am Meer, wie du ja gerade schon gesagt hast. Jetzt sind wir aber bei Vitamin Berge. Es geht um die Berge. Ab wann ist es für dich ein Berg? Ist der Schienaberg jetzt hier auch schon ein Berg oder ist es eher ein Hügelchen? Ist das eher so ein kleiner Nippel im Flachland?
Ja, wenn ich eigentlich vom ganz unten im Tal anfange und hochlaufe, mache ich auch mal 350 Höhenmeter am Stück. Das finde ich auch schon eine anständige Strecke, die man laufen kann. Und natürlich ist es kein Berglaufen. Ich sage mal so, ein Berg ist da, wo ein Gipfel ist, also wo ich ein Kreuz oben sehen kann. Und der Schienaberg hat tatsächlich auch ein Kreuz oben. Also ist es auch ein Berg, ne?
Ja, wir sind ja hier gerade geflüchtet in die Wiese, weil ursprünglich waren wir da drüben an so einer kleinen Kapelle, wo man auch bis zum Sentis über die ganzen Alpen gucken kann. Leider haben uns dort, wir wissen nicht, ob es Hornissen oder Bremsen, auf jeden Fall mega fette Dinger aufgefressen. Deswegen muss man jetzt hierhin flüchten, ist aber jetzt auch nicht schlimm.
Ja, dafür sind sie ein bisschen kleiner. Hier.
Genau, aber nicht ganz so lästig. Das heißt, du bist eigentlich nur in den Bergen unterwegs?
Nee, ich bin eigentlich querbeet unterwegs, also durch ganz Europa, hauptsächlich Südeuropa, Österreich, Schweiz, Italien und natürlich auch viel in Deutschland, natürlich da auch viel im Mittelgebirge, weil ich sag mal so in den Alpen ist jeder. Es gibt halt so ganz viele Mittelgebirgstrails, die noch erkundet werden sollten und erkundet werden müssen. Und das ist so eine von meinen Aufgaben mit.
Wir haben uns beim Straßenlauf kennengelernt.
das stimmt, in Singen.
In Singen beim Stadtlauf bei Kilometer 7 oder sowas.
Robert kurz vorm Sterben.
Wo ich vorm Sterben war und da laufen zwei an mir vorbei und reden über Trailrunning-Schuhe. Und da dachte ich mir, da bist du richtig dran gehängt und seitdem kennen wir uns eigentlich.
Richtig,
laufen
genau.
Ab und zu mal. Sehr nette Geschichte irgendwie.
Ja, war sehr spannend damals und ich weiß noch, du wolltest damals unbedingt unter einer Stunde die 10 Kilometer schaffen und hast, weil du irgendwie mit deiner damaligen Frau eine Wette hattest, dass du dann bei irgendeinem anderen Event starten darfst.
Wenn ich das unter dieser schaffe, dann, ich glaube, Zugspitze wollte ich damals, auch wenn es dann was anderes geworden ist, aber irgendwas war da.
Genau.
Ja. Aber ich habe es dann nicht geschafft. Ich glaube, ich habe es aber dann doch geschafft. Das hat aber andere Gründe. Du hast dein eigenes Team, beziehungsweise deine Seite Rock'n'Trail. Warum Rock'n'Trail?
Ja, das sieht man ja schon. Ne? Ich bin so ein alter Rock'n'Roller.
Wie alt?
45 inzwischen.
Okay.
Ich habe immer sowas gesucht, was so zwischendurch war. Ich hatte ganz am Anfang, hieß das Ganze Run With Us. Das war mehr so Straße und Trail. Habe aber dann gemerkt, dass die Trail-Schiene eigentlich die spannendere ist und dass man da viel mehr machen kann. Und weil es halt auch meine Leidenschaft war, ganz einfach. Also rausgehen und da laufen, wo ich will, ohne irgendwelche Zwänge dahin zu gehen. Und das soll Rock'n'Trail eigentlich auch darstellen. Das Rausgehen, da laufen, Spaß haben, die Trails abrocken, wie man so schön sagt. Das war so die Zielsetzung und deswegen ist auch der Name so, wie er ist.
Du bist ja auch zweimalige oder dreimalige Finisher vom Transalpine Run, also in 8 Tagen über die Alpen.
Mhm.
Wie war das so? Ist es dann beim zweiten Mal einfacher und beim dritten Mal schon langweilig?
Nee, es ist ja immer wieder was Neues. Ich sag mal so, 8 Tage laufen ist ja nicht so, dass ich jeden Morgen aufstehe und sage so, boah, super, toll, heute wieder laufen. Die Schmerzen kommen trotz alledem wieder und man wacht dann morgens auf und geht ins Bad und denkt so, boah, wie soll ich da heute jemals 40 Kilometer laufen? Aber irgendwie steht man dann am Start und dann geht es urplötzlich wieder und dann läuft man seine 40 Kilometer und alles ist gut. Es ist halt ein extremer Aufwand in der Vorbereitung und klar, es ist ein Ziel von jedem Mal, so eine Alpenüberquerung zu machen. Es ist so ein Wunschtraum. Ich konnte mir den zweimal erfüllen und habe den auch zweimal ganz gut gemeistert, wie ich glaube. Hat immer meinen Spaß dabei gehabt, den darf man nie verlieren und dann funktioniert es auch einigermaßen. Aber wie gesagt, die Vorbereitung ist halt das Wichtige. Genauso, wenn ich halt an einen normalen Lauf rangehe.
Letztes Jahr bist du, glaube ich, nach der zweiten Etappe ausgestiegen.
Mhm.
Danach hast du dich, glaube ich, in deiner Rolle als Teamchef sehr wohl gefühlt. Wie ist es, wenn man da nicht mehr mitrennen kann? Man ist trotzdem im Berg, man will eigentlich, aber man weiß auch, es geht nicht. Und dann hat man da, du hast, glaube ich, 2 Teams am Start.
Mhm.
Und auch nicht wirklich langsame Leute, mit Michael Arendt und der Kati Schichtel, doch ein sehr gut schnelles Team.
Mhm.
Wie ist es dann? Drückt das auf die Seele?
Ja, natürlich. Wenn du raus musst, mir hat damals die Hitze einfach zu sehr zugesetzt und die Hitze ist nicht so sehr mein Fan, deswegen liebe ich es auch, wenn ich in die Berge laufen kann, dass es ein bisschen kühler ist.
Aber nicht diese Viecher hier.
Da ist es halt dann einfach so, dass man dann schon am Start steht und denkt, so, jetzt könnte ich eigentlich auf der anderen Seite von der Linie stehen. Und ich habe mich aber dann dem Schicksal gefügt und habe das eigentlich ganz gut gemeistert, das Thema. Und bin dann auch in einer anderen Aufgabe auch mit aufgegangen in dem Bereich, was ich schon spannend fand und was auch gut war. Und du lernst halt auch ziemlich viel von deinem Trainerwissen dann auch mit weiterzugeben. Es war halt mein Glück, dass ich halt auch eigene Trainingsgruppen habe und da halt auch das ein oder andere auch mit weitergeben kann. Aber natürlich steht man lieber auf der anderen Seite. Ich war jetzt in Cortina. Bin da Sky Race gelaufen und als dann halt am nächsten Tag der Lavaredo anstand, den ich schon selbst gelaufen bin, und du stehst dann da beim Start und siehst, wie sie alle loslaufen, da hat man schon fast ein bisschen Tränen in den Augen, dass man hier nicht mitlaufen darf. Das ist schon was anderes.
Was ist der Unterschied zwischen einem Skyrun und einem Trailrun? Der Lavaredo, der ist ja eher Ultradistanz,
genau.
Also ich glaube 100,
19.
119 Kilometer mit irre viel Höhenmetern um die drei Zinnen, was wunderschön ist. Mhm. Aber was ist jetzt ein Skyrun?
Ein Sky Race heißt das ganze Jahr. Ein Sky Race ist eigentlich der einzige fest definierte Lauf im Trailrunning, der wirklich eine fixe Definition hat. Das bedeutet, du musst mindestens 1000 Höhenmeter haben im Lauf, auf egal welche Distanz. Und er muss mindestens 500 Meter Aufstieg am Stück haben. Das ist die Definition für ein Sky Race. Und alles, was in diese Riege reingeht, hat eben die Definition Sky Race. Kann als Sky Race verkauft werden.
Okay.
Haben wir da was gelernt?
Ja, okay. Ja gut, ich war ja vor 2 Jahren in Tromsø. Bei dem Lauf von Kilian Jornet und Emily Forsberg. Und das war ja auch ein Sky Race. Und damals gab es halt diese Diskussion, ob das denn wirklich ein Sky Race ist, weil es irgendwie mindestens so und so lange auf mindestens 2000 Meter Höhe sein muss oder so. Deswegen.
Also er muss über 2000 Meter auch drüber rausgehen. Also
genau. Aber das haben sie jetzt angepasst anscheinend, weil Tromsø ist ja jetzt auch offizielle Sky Race Series und da komme ich ja nicht über 1400.
Mhm. Aber die haben ja diese 500 Meter direkten Aufstieg. Den haben die auch drin.
Den haben sie definitiv
drin. Das ist die Definition für, genau.
Wenn man dir bei Facebook folgt, gefühlt bist du eigentlich jedes Wochenende in Italien, mindestens einmal. Du bist ein halber Italiener, glaube ich. Wie kommt es dazu?
War als Kind schon viel in Italien gewesen. Ich liebe das italienische Essen, ich liebe die italienische Mentalität. Ich liebe einfach Italien und ich bin natürlich auch beruflich durch Rock and Trail viel in Italien, weil die Trails, die es da zu laufen gibt, unglaublich sind. Es ist was ganz anderes, was man hier in Deutschland laufen kann. Du kannst halt tatsächlich von Meereshöhe bis auf 1000 Meter hochlaufen und wieder zurück. Da haben wir dieses Meer und Berge miteinander verknüpft. Du hast dieses typisch Italienische, du hast bei Wettkämpfen hast du ja, kulinarische Festmale unterwegs. Ist schon was Besonderes in Italien zu sein. Und zudem habe ich einen Partner in Italien, mit Soul Running, mit dem wir relativ viel auch gemeinsam machen. Gemeinsame Presseexkursionen, wo wir neue Trailreviere uns anschauen in Europa und natürlich auch sehr, sehr viele italienische Trailreviere auch anschauen. Und des Weiteren vermarkte ich auch viele italienische Läufe hier in Deutschland.
Bei einem Lauf durfte ich ja mit, da hast du mich relativ kurzfristig mal angefragt, ob ich nicht Lust hätte mitzulaufen. Team for Free in der Nähe von Genua. 3-4-Team, Entschuldigung.
Fang doch mal an.
Na, das wird nicht geschnitten. Im Dreierteam ein Halbmarathon mit 1400 Höhenmeter irgendwie und richtig lustige Trails. Steinig, es ging hoch, es ging runter, es ging quer durch den Bach, es ist, und gut, ich wurde getrieben von Buali und von dir. Ihr seid wesentlich schneller, also Buali, den hat es wahrscheinlich gelangweilt, so ein bisschen, der hat noch nicht mal geschwitzt. War aber ein richtig spannendes Format. Warum gibt es denn sowas in Deutschland nicht?
Tja.
Also quasi der Transalpine Run in Kurzversion.
Ja, das ist genau der 3-4-Team ist eine sehr einzigartige Geschichte in Italien. Der findet ja immer im Februar statt, in der Nähe von Genua. Wunderschöne Berge auch mit dazu, wie du auch sagst, so selbst die Asphalt oder die Forststraßenpassagen hatten stellenweise, waren sie entweder so steil oder hatten so große Wackersteine drin, dass man kaum anständig laufen konnte. Richtig. Da fragt man sich, wie man da mit dem Forstfahrzeug drüber fahren möchte. Diese Formate gibt es bei uns gar nicht, weil der Trend in Deutschland eigentlich in eine ganz andere Richtung gerade geht. Man versucht irgendwo auch dieses Trailrunning zu, ich sag's mal so in Anführungszeichen, professionalisieren, an die normalen Laufwettkämpfe hinzunehmen und vergisst auch so ein bisschen den gemeinsamen Spaß mit unterwegs. Aber kann dich beruhigen, es wird in 2017 ein 3-4-Team-Event in Deutschland geben.
Bin ich dabei. Aber Arenzano, also Genua, bin ich auch gerne dann wieder dabei im Februar.
Da werden wir mit 5 Teams dieses Jahr starten. Da können wir dann vielleicht noch eine kleine Verlosung dann bei dir auf der Seite machen und noch mit einem
sehr gerne.
Vitaminberge-Team noch mit am Start gehen.
Sehr gerne. Was denkst du, was ist so der, also vorgestern war es auf Facebook so etwas mal hochgekommen, ein Artikel bei laufen.de, glaube ich, da ging es darum, was macht denn ein Trailrunner aus oder wie muss er denn, also der moderne Hipster im Trailrunning, also da war ein Bild von Anthony Kupica, Tony, ja, und er ist ja dafür bekannt, dass er eigentlich nur mit Shorts und Schuhen startet. Und die Schuhe sind, naja, ist halt, ne? Aber ansonsten, wenn er könnte, würde er wahrscheinlich nackt laufen. Hier in Deutschland ist es ja eher ein bisschen anders. Wie denkst du jetzt innerhalb von Europa, so die italienische Trailrunning-Szene und die deutsche Trailrunning-Szene? Wie unterscheidet die sich oder gibt es da gar nichts,
was sie unterscheidet? Die unterscheiden sich gewaltig. Man muss sagen, so die Italiener, die ist ja eine ganz, ganz große Laufnation. Die kommen ja vom Laufen, die stellen, glaube ich, immer noch den Europarekord im Marathon. Die haben Spitzenläufer in dem Bereich und Trailrunning ist eigentlich so eine Nebenkriegsschauplatz in Italien, wobei aber ganz viele aus dem Bergsport ins Trailrunning rübergehen. Also viel aus Südtirol, aus den Dolomiten, das sind alles passionierte Bergläufer und Trailrunner. Da hast du halt eine wahnsinnig starke Szene auch in Italien. Du hast in Italien dann auch in den Mittelgebirgen hast du halt auch ganz andere Möglichkeiten, laufen zu gehen und trainieren zu gehen. In Deutschland ist es halt so, in Deutschland ist halt Trailrunning ein Trendsport, der so langsam professionalisiert wird. Trendsport ist wie Snowboarden früher. Wir kommen jetzt halt in so eine neue Szene rein, wo der Sport ein bisschen in eine andere Richtung geht. Trailrunner in Deutschland zeichnet sich aus, indem er das beste Equipment hat. Es ist eine riesige Materialschlacht in Deutschland und viele vergessen eigentlich beim Trailrunning dabei rauszugehen, ein bisschen laufen zu gehen.
Ich möchte dich mal ganz kurz unterbrechen. Hier kommt gleich der Traktor vorbei und dann hören wir wahrscheinlich nichts. Wir lassen den mal kurz passieren. Weg ist er, weiter geht's.
Gut. Ja, es gibt halt hier so eine Materialschlacht. Also jeder will halt das beste Equipment haben und will halt am hipsten ausschauen. Und aber ich sage immer, geht raus, geht laufen, geht in die Natur. Das ist eigentlich Trailrunning und das hat nichts damit zu tun, ob ich jetzt die Klamotten von der Firma XY anhab oder die Schuhe, die der Läufer irgendwas trägt. Man soll einfach Spaß haben dabei. Und das ist eigentlich die wichtigste Message, die man mit rausgeben sollte, dass die Leute endlich mal wieder anfangen sollen, Spaß zu haben beim Laufen und nicht so sehr über irgendwelchen Firlefanz nachzudenken. Was und denkst, ob ich jetzt lange Haare habe oder einen Bart habe oder nicht, na, das ist wurscht.
Was denkst du, sind so die Mindestanforderungen, die jetzt jemand, ja, meinetwegen kommt aus Berlin oder Hamburg, was sind so die Mindestanforderungen, die er an Equipment einerseits haben sollte, aber auch an physischer Verfassung, also an der körperlichen Seite, was sollte er trainieren, um jetzt zum Beispiel Zugspitze Supertrail, also den kleinen Ultra mit 63, dass er den bestehen kann?
Klar, es kommt immer darauf an, was ich denn machen möchte, ne? Und wo ich denn hingehe. Wenn ich in Berlin trainiere, dann muss ich natürlich nicht mit einem 3-Liter-Rucksack, Getränkerucksack rumlaufen. Dann muss ich nicht die ganz dicke Regenjacke mit dabei haben und das Equipment. Wenn ich aber dann beim Zugspitz Ultra unterwegs bin, dann ist es natürlich auch wichtig, dass ich natürlich schon mein Mindestausrüstung dabei habe, die eben auch der Veranstalter vorschreibt. Also das sollte schon mindestens dabei sein. Und dann muss ich halt, wenn ich aus Hamburg oder Berlin komme, zumindest mal eine gewisse Bergerfahrung haben. Weil es ist halt anders, ob ich da irgendwo in der da im Spreewald durch die Gegend rennen oder ob ich halt im Wendelsteingebirge unterwegs bin. Da sind halt die Wege anders, da laufe ich über 2000 Meter, da ist die Luft anders. Da muss ich mich schon dran gewöhnt haben, das muss ich schon ein paar Mal gemacht haben. eine gewisse Trittsicherheit sollte man auch haben. Aber vieles davon kann man trainieren, aber die Höhe, die muss man halt einfach sich ranarbeiten. Und dann muss ich halt nicht mit den 63 Kilometern anfangen, sondern kann halt auch mit einer 25 Kilometer Strecke laufen. Also ich muss ja nicht immer gleich an die großen Dinger rangehen, damit ich mich dann am Montag ins Büro setzen kann und kann sagen so, ich habe den gemacht, sondern man kann auch stolz drauf sein, wenn man die 23 Kilometer geschafft hat.
Also quasi sich langsam steigern.
Genau.
Ich selber mache das ja auch oder habe das gemacht beim Madeira Island Ultra Trail, also dem MIOT, bin ich dreimal die Marathon-Distanz gelaufen. Dann habe ich gesagt, naja, okay, ein viertes Mal wird jetzt bestimmt langweilig, also versuchst du jetzt mal die 85. Habe ich geschafft, allerdings nicht in der Zeit, wie ich es mir vorgestellt hatte. Deswegen darf ich nächstes Jahr noch nicht den ganz langen machen, sondern den darf ich erst für mich machen, wenn ich den 85er vor Mitternacht beende. Also habe ich noch ein bisschen Zeit.
Gut.
Also langsam rantasten. Ich habe das dieses Jahr aber noch aus einer anderen Sicht erlebt. Ich habe dann einen Bericht vor 2 Wochen geschrieben, das Rennen eines anderen. Ein Freund von mir, der Jan, der hat es ganz anders gemacht. Er ist eigentlich Straßenläufer, wollte aber seinen ersten Ultra-Trail laufen, wusste, dass er das alleine nicht schafft und hat gefragt, ob ich ihn begleite. Ich bin genug inzwischen gelaufen. Und so, er hat gelitten, er hat gekämpft, aber er hat es geschafft. Und im Nachhinein gab es ja dann doch sehr viele böse Stimmen auch, ob des Wetters und der hohen DNF-Quote. Du hast da einen Artikel geschrieben, der durch die Decke ging, sehr kontrovers diskutiert wurde auch von vielen Seiten. Erzähl doch nochmal kurz, worum es da ging.
Ja, natürlich ist die Überschrift ein bisschen reißerisch auch. Da geht es um DNF, also Did Not Finish, oder wo sich halt der Trailrunning-Sport auch hinentwickelt. Und ich habe es ja vorhin dann auch angesprochen, im Endeffekt geht es eigentlich darum, dass es heutzutage gar nicht mehr wertgeschätzt wird, wenn man eine kurze Strecke läuft, sondern dass jeder immer gleich auf die 100 Kilometer gehen muss und dass die Strecken heutzutage immer länger, immer härter, immer brutaler werden. Das hat nichts mit Organisation von den Strecken zu tun, sondern es hat sehr viel mehr.
Kurz. Entschuldigung. Ganz schön Verkehr her.
Hat nichts mit der Organisation zu tun, sondern vielmehr mit der Selbsteinschätzung von den Läufern. Dass die Läufer einfach hingehen und ihr großes Ziel ist, mal einen 100 Kilometer Trail zu finishen und gerade mal von einem Halbmarathon von der Straße kommen. Die Vorbereitung mau ist, die Erfahrung nicht groß genug ist und dann natürlich radikal an sowas scheitern. Das hat natürlich auch den Punkt, dass ich halt in Deutschland in keinster Weise irgendwelche Qualifikationen habe. Das heißt, ich kann mich halt mal entspannt anmelden, um den Zugspitz Ultra, die 100 Kilometer zu laufen. Ich kann mich anmelden für den Alp X100, das sind 160 Kilometer über die Alpen mit mehr als 10.000 Höhenmetern. Indem ich einfach unterschreibe und sage, so, ich bin dafür geeignet. Und in Italien ist es halt ganz anders. Da muss ich zum ersten Mal ein ärztliches Attest vorlegen. Dann habe ich bei ganz vielen Läufen oder bei jedem Lauf, der über die Marathondistanz hinausgeht, brauche ich Qualifikationspunkte. Es gibt inzwischen die ITA, die International Trail Running Association, wo sich jeder damit rühmt, dass er Qualifikationspunkte vergibt. Am Ende vom Tag aber selber keine Qualifikation für seine Läufe mit einbaut. Und ich sage so, klar, für einen 20-Kilometer-Lauf, da kann ich schon jeden Mal zum Reinschnuppern hinlassen. Aber man muss sich auch überlegen, das ist ein Halbmarathon mit vielen Höhenmetern. Das ist auch mal eine andere Nummer, als wenn ich halt einen Halbmarathon in Berlin laufe. Und in den Bergen muss ich halt auch dran gehen, dass wenn ich halt einen 37-Kilometer-Base-Trail laufe, dass der anstrengend ist, weil der fast 2000 Höhenmeter hat. Wenn ich die natürlich dann am Montag in der Firma verkaufe und sage so, ich habe den Base Trail gefinisht, das klingt halt fast so ein bisschen wie Sissy Run oder wie als ob ich den Bambini-Lauf gemacht hätte, da werde ich dann oft nicht ernst genommen dafür. Und die Namensgebung ist halt oft mal ein bisschen unglücklich gelöst und da sollte man halt auch viel drüber nachdenken. Und die Diskussion ging genau in die Richtung auch mit. Die Mehrheit der Läufer hat mir da auch zugestimmt und hat gesagt, so ja, das ist tatsächlich richtig, was ich da geschrieben habe. Es kamen viele Veranstalter direkt auf mich zu, die sich mit mir zusammengesetzt haben, die auch die ganze Thematik überdenken wollten. Die Firma Mammut, die selbst Hauptsponsor ist beim Eiger Ultra und beim Swiss Iron Trail, der auch über 200 Kilometer geht, die haben recht schnell darauf reagiert zu dem Thema und weisen alle Läufer inzwischen darauf hin, dass sie denn auch die richtige Eignung haben und drängen auch die Veranstalter drauf, dass die auch Qualifikationen oder zumindest mit ärztlichen Zertifikaten arbeiten sollten. Und so wie es aussieht, wird es ab nächstes Jahr in der Schweiz bei dem einen oder anderen Rennen auch solche Qualifikationen und ärztliche Qualifikationen auch geben müssen oder wird es die geben.
Da bin ich gespannt. Wäre auf jeden Fall begrüßenswert, um das ganze Thema Ausfallquote bzw. Verletzungen und Risiken dann doch ein bisschen einzudämmen, ohne jetzt zu viel Selbstbestimmung abgeben zu müssen. Was mich so ein bisschen gestört hat, viele Läufer, also gerade an der Zugspitze jetzt, weil ich es dort selbst erlebt habe, gehen ja auch in die Nacht rein. Natürlich sind Stirnlampen vorgeschrieben, nur teilweise sind sie mit Stirnlampen gelaufen, die vielleicht gerade mal so die Taschenlampe, nicht die Taschenlampe, sondern so, ja, das Handy leuchtet heller. Was hältst du davon, zum Beispiel zu sagen, okay, du musst mindestens 900 Lumen Stirnlampe dabei haben?
Ja, okay.
Oder geht das dann schon zu weit?
Ja, 900 ist schon ein bisschen übertrieben, aber ich sag mal, es gibt ja genügend Hersteller inzwischen, die gute und günstige Stirnlampen anbieten, die für Trails auch ausreichend sind. Ich sage mal so ab 350 Lumen ist es eigentlich schon ganz gut. Wenn ich natürlich mit so einer 90 Lumen Lampe komme, das ist die Taschenlampe von meinen Kindern heller. Ne? Also das ist, das muss ich nicht unbedingt nehmen, aber das sollten auch die Veranstalter darauf hinweisen und dann auch mit hingehen. In Italien ist es Usus. In Italien ist es ganz normal, dass wenn ich hingehe und habe irgend so eine Funzel dabei, dann sage ich so, nee, mit der darfst du nicht starten. Das sind die um einiges radikaler und verweigern auch dann den Start für die Läufer.
Richtig so.
Dann musst du halt im Laden gehen und musst dir neue kaufen oder gehst du auf die Messe und kaufst dir dann eine Stirnlampe. Aber ich sage mal so, ne, viele Leute kann man halt, die muss man halt zur Sicherheit zwingen, weil die halt die eigene Verantwortung gar nicht richtig einschätzen können. Am Ende vom Tag bringen sie halt nicht nur sich, sondern auch die anderen in Gefahr. Und das will natürlich überhaupt keiner.
Schön zu hören, dass das jemand sagt. So, zum Abschluss noch ein paar kleinere Fragen. Dein Top-Gadget am Berg, ohne was du nie in die Berge gehst?
Ohne was ich nie in die Berge gehe? Also was ich immer dabei habe, ist meine Erste-Hilfe-Ausrüstung. Das ist, glaube ich, so mein Top-Gadget. Also ich habe immer meine Rettungsdecke dabei. Ich habe immer eigentlich, wenn ich in die Berge gehe, immer eine Sicherheitsausrüstung dabei. Ich habe eine Regenjacke dabei. Da variiere ich meine Leichte, meine Schwere, aber ich habe eine Erste-Hilfe-Ausrüstung immer mit drin. Und für mich ist es mein Top-Gadget. Okay. Das habe ich natürlich nicht bei kurzen Strecken mit. Ne? Bei kurzen Strecken habe ich meine Schuhe an, da mache ich auch einen auf Anton Kubica. Nur, dass ich noch ein T-Shirt drüber ziehe, weil mein Bauch ein bisschen größer ist als der von Anton und ich nicht so viele Haare auf der Brust habe. Aber ansonsten laufe ich da auch so.
Freestyle. Da hast du irgendwelche Blog-Empfehlungen, also die du gerne liest. Jetzt habe ich doch eine Bremse. Die du gerne liest, so, also Empfehlungen?
Ich lese relativ viel ausländische Geschichten. Zum einen gibt es die vom Ian Curtis, das Iron Far, finde ich recht spannend. Zum anderen finde ich spannend das Competitor Magazine in den USA, eine der größten Laufzeitschriften, die eine sehr große Trail Rubrik auch mit drin haben, die ich sehr spannend finde. Das sind so die zwei, die ich eigentlich am meisten schätze. Es gibt noch Like the Wind, die über das eine oder andere auch online schreiben. Aber viel lieber lese ich das, weil das eines der schönsten Trail-Magazine ist, die man sich kaufen kann und eigentlich danach einrahmen muss.
Richtig, das ist eigentlich eher ein Kunstwerk. Ich freue mich jetzt auch nächste Woche bei der Outdoor den Simon, den Chefdesigner, Kreativ, was auch immer, wiederzusehen. Ich bin gespannt. Wen sollte ich in den Podcast holen? Wen würdest du gerne mal hier hören?
Wem würde ich gerne mal hier hören?
Du bist jetzt in Episode 3, es ist noch sehr viel am Start.
Ah, okay.
Es funktioniert noch nicht, also die Chance ist groß, dass er noch nicht genannt wurde.
Also was ich ziemlich spannend finde oder wem ich auch mal spannend finde mit reinzunehmen, ist die Anne-Maria Flammersfeld.
Okay.
Zum einen, weil sie eine sehr gute Läuferin ist. Zum anderen, weil sie ein sehr hohes soziales Engagement auch hat, viel in Afrika auch unterwegs ist und gerade die Kombination finde ich ganz toll. Und eine zweite, die ich gern auch hören würde, ist die Tamara Lunga. Tamara ist eine der besten Extrembergsteigerinnen, war jetzt erst wieder unterwegs gewesen im Himalaya. Und sie ist aber auch eine begnadete Trailläuferin und hat schon zweimal den Transalpine Run auch gewonnen. Auch richtig tolle Frau, mal um die andere Richtung auch mit einzuschlagen, dass nicht nur immer Typen hier
rumsitzen. Genau, nicht nur Trailrunning, sondern dass wir dann auch irgendwann mal andere Bergsportarten auch noch mit.
Genau, dabei. Zum Beispiel.
Wunderbar. Nicht jeder ist so begnadet, beziehungsweise so begütet, dass er so nah an den Alpen dran wohnt, also an den etwas höheren Bergen. Dein Tipp gegen Bergweh?
Mein Tipp gegen Bergweh? Ja, das Schlimmste ist, auf Bayern 3 auf und ab anzuschauen, ne? Weil da kriegt man es erst recht. guckt doch einfach mal raus. Ihr habt bestimmt den einen oder anderen Berg auch vor der Haustür. Und wenn es so ein kleiner Hügel ist und wenn er einfach mal ein bisschen mit offenen Augen rumgeht, dann findet er auch ganz tolle Strecken, die man auch da laufen kann. Und oftmals sind es selbst von Hamburg aus 50 Kilometer, wo ich dann relativ angenehme Hügel auch laufen kann. Und da kann ich mich austoben. Und wenn ich das alles ein bisschen richtig reinnehme, dann kann ich da auch tierisch Spaß dabei haben. Und es muss nicht immer ein Berg sein. Solange der Trail eng genug ist, macht es mindestens genauso viel Spaß.
Wenn jetzt jemand sagt, ich will so eine coole Cap haben, ich will so eine geile Sonnenbrille haben von Rock'n'Trail, ich will mit zum 3-4 Team for Free kommen oder nächstes Jahr hier in Deutschland an den Start gehen, wie können die Leute mit dir Kontakt aufnehmen?
Ganz einfach über rock'n'trail.de. Da ist alles drauf, da gibt es einen Shop, da kann man die ganzen Gadgets von mir bestellen, wer Lust dran hat. Da gibt es auch sämtliche Reiseempfehlungen von Trails, die wir schon gelaufen sind in Europa, auch mit Reisehinweisen, mit wie man am besten hinkommt. Da gibt es auch Veranstaltungstipps, die wir machen, wie die Gargano Running Week im Oktober. In Italien 3 Tage, feinste Trails direkt am Meer, mit Hotel am Meer. Also man kann da alles Mögliche machen. Und da sind auch die Infos für irgendwelche Läufe, die in Deutschland, die wir veranstalten, auch mit drin. Vielleicht noch ganz was anderes. Wir machen ja auch diese eine Waldlaufserie hier am Bodensee, weil ich bin ja ein 70er-Jahre-Kind. Damals war es ja mit meinem Vater ganz üblich, dass man halt einfach zum Waldlauf gegangen ist. Ne? Da waren halt solche Wege, wo wir jetzt hier gerade dran sitzen. 2 Meter breit, 3 Meter breit, wo die Forstautos entlangfahren. Und die gingen halt durch den Wald durch. Und solche Wege habe ich hier gesucht und veranstalte auch gerade so eine Waldlaufserie. Was ich sehr spannend finde, was jetzt nicht wirklich was mit Trailrunning zu tun hat, aber man kriegt die Straßenläufer mal wieder raus in die Natur. Also wir verzichten bewusst auf Asphalt bei der 10-Kilometer-Runde. Es sind nur 10-Kilometer-Runden immer. Gibt es maximal 500 Meter Asphalt. Mehr wollen wir nicht drin haben. Lieber lasse ich dann mal ein paar Meter auf der Wiese mitlaufen, damit wir einfach den Asphalt umgehen. Aber das ist auch so der erste Weg auch dazu, dass ich so ein bisschen ins Trailrunning auch rankomme, dass ich mal wieder in die Natur rausgehe und nicht immer in die Autoabgase rumlaufen muss oder auf der Bahn meine 10 Kilometer abspulen muss. Da hat ja keiner wirklich Lust drauf. Das mache ich, weil ich es machen muss, aber nicht, weil ich es machen will.
Wunderbar. Dann danke ich dir, dass du bei mir warst, die Fragen beantwortet hast. Und ja, wir sehen uns ja laufen miteinander wieder. Und
bestimmt.
Bis bald.
Danke dir.
Danke, dass du bei dieser Episode des Vitamin Bäre Podcast dabei warst. Alle Links, die Mitschrift und ein paar Bilder sowie das Video findest du in den Shownotes unter vitaminbäre.de/003. Wenn dir Vitamin Bäre gefällt, freue ich mich über dein Like auf Facebook, Twitter oder Instagram und eine Bewertung auf iTunes. Gerne hinterlasse auch dein Feedback zur Episode, um den Vitamin Bäre Podcast noch besser zu machen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Das ist in meine Füße abgelaufen.